Herzlich willkommen bei DREF, dem Magazin für junge Menschen. Am Mikrofon ist Michael Wielert. Wir starten heute eine neue Serie über die Bibel. Johannes Hartl von der JCE wird uns in den kommenden Monaten jeweils am Sonntagabend immer einmal im Monat eine Einführung in die Heilige Schrift geben. Heute starten wir mit dem ersten Teil des Alten Testamentes. Wer diese Sendung gerne bestellen möchte, der kann sie auch auf CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Ich sag schon mal die Telefonnummer an, wo man sie bestellen kann. 0700 75 25 75 20. Und dann startet Johannes mit dem ersten Teil, die Bibel.
Herzlich willkommen zu dieser Lehre über Einführung in das Wort Gottes. Das ist Teil 1 von insgesamt 4 Teilen, die ich hier im Herbst bei Radio Horeb halten werde und die sich alle mit dem Thema befassen, wie man das Wort Gottes wie man sich dem Wort Gottes ein bisschen besser nähern kann, der Bibel besser nähern kann. Und das wird so unterteilt sein: die ersten 2 Lehren gehen über das Alte Testament und die nächsten 2, dreimal dürft ihr raten, genau, über das Neue Testament. Und immer am Anfang oder so eigentlich die erste Hälfte von jeder Lehre sage ich ein bisschen was Allgemeines über Praxis, wie man mit der Bibel umgehen kann und solche Dinge. Okay, also ich starte heute gleich mal rein. Also ich will euch insgesamt ein bisschen was zu erzählen über die Bibel, wie man Zugang zu diesem dicken alten Buch kriegen kann. Und zweitens sage ich dann gleich mal was über den ersten Teil vom Alten Testament. Okay? Das nächste Mal geht es dann nochmal über das Alte Testament und dann die nächsten 2 Male über das Neue Testament. Und dann starten wir gleich mal rein mit einer kleinen Anekdote. Und zwar, mein kleiner Sohn, ja, der Samuel, der blättert manchmal so in der Bibel rum, so zum Spaß. Der sieht, dass sein Papa und seine Mama das machen und er macht das auch manchmal. Und einmal habe ich ihn ertappt in der Früh, da blättert er irgendwo im Alten Testament rum und deutet drauf und sagt, da Jesus drin. Dann blättert er weiter, da Jesus auch drin. Dann blättert er wieder weiter, sagt er, da auch Gott drin, da Jesus drin. Also das ist jetzt 2, ja. Und ich finde es gigantisch, weil der hat es echt erfasst. Der hat die Bibel angeschaut und sagt, da ist Gott drin, da ist Jesus drin. Das ist auch das, was ich euch eigentlich vermitteln will. Die Bibel ist nicht irgendwie ein totes Buch, wo du interessante religiöse und theologische Sachen rauslesen kannst, sondern es ist was, wo du Gott selber begegnen kannst. Ich finde es unglaublich, jetzt in diesen Tagen, während ich diese Lehre hier halte, war gerade der Papstbesuch in Deutschland vor ein paar Wochen, ja, und alle wollten unbedingt den Papst sehen und ich war auch, natürlich auch da, wie der Heilige Vater hier einmal an der Straße vorbeigefahren ist und die Leute haben sich alle den Kopf ausgerenkt, jeder will den Papst sehen, so als würde, wenn man den Papst sieht, irgendwie so eine gewisse Kraft oder so auf einen übertreten oder so, ja, oder habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn der Papst durch die Menge geht oder vom Papamobil aus Leuten die Hand gibt, jeder will die Hand berühren. So, als würde da irgendeine heilige Kraft überspringen. Ich denke, das ist überhaupt, will ich nicht abfällig sagen, ist nicht schlecht oder sowas. Ich glaube, wir Menschen haben einfach eine Sehnsucht danach, was Heiliges zu berühren. Oder es gibt manche Leute, ja, die fahren auf die tollsten Exerzitien und gehen jede Woche auf irgendein anderes innere Heilungsseminar, weil sie sagen, ich habe so viele Probleme, ich brauche unbedingt, dass irgendein ganz toller indischer Pater für mich betet und mir die Hand auflegt. Und ich habe überhaupt nichts gegen indische Patres, aber das kann einen ein bisschen echt in eine krankhafte Haltung reinführen. Ja, ich brauche irgendjemand, der mich berührt, irgendein besonderer heiliger Pater, der für mich betet, dass irgendwas mit mir passiert. Leute, du hast in der Heiligen Schrift den Chef persönlich. Nochmal. Manche Leute sind depressiv und niedergeschlagen und sagen, hey, du bräuchtest, dass Gott dich neu berührt, dass Gott dich heilt. Dann sagen sie, ja, wo ist die nächste Konferenz? In welches Exerzitienhaus soll ich gehen? Was soll ich machen? Hey, du musst nicht in jedes Exerzitienhaus und auf jede Konferenz gehen. Du hast den Chef höchstpersönlich, den gesalbtesten aller heiligen Männer, nämlich Jesus selber, in seinem Wort gegenwärtig. Und du kannst ihn selber berühren. Du kannst ihn selber in seinem heiligen Wort berühren. Okay, das ist vielleicht ein bisschen ein neues Konzept zu dir, aber es ist so. Das Wort Gottes ist lebendig. Ich glaube, dass wir Katholiken, speziell wir Katholiken, auch andere Christen, ja, aber speziell wir Katholiken, echt ein falsches oder eigentlich überhaupt kein Verständnis vom Wort Gottes haben. Wir haben kein Verständnis vom Wort Gottes. Wir haben Verständnis von wunderbaren anderen Dingen, wo viele andere Christen nichts damit anfangen können, aber Katholiken kennen in der Regel die Bibel überhaupt nicht. Ich habe selber Theologie studiert und ich behaupte, dass es auch auf die meisten Leute zutrifft, die Theologie studiert haben. Wir kennen das Wort Gottes fast gar nicht. Wir kennen es in der Regel nicht mal im Kopf, geschweige denn im Herzen. Und was ich unglaublich finde, ist, stell dir mal vor, ein Katholik würde sagen, ich bin wirklich vom Herzen katholisch. Ich bin von Herzen katholisch. Ich bin ein ganz, ganz gläubiger Katholik. Nur ich gehe nicht in die Eucharistiefeier. Also Sonntag in die Messe oder eucharistische Anbetung oder auch wochentags in die Kirche, damit kann ich gar nichts anfangen. Alles andere kein Problem, aber damit kann ich nichts anfangen. Da wirst du sagen, ey, du bist ja ein bisschen bescheuert, oder? Du kannst nicht Katholik sein und die Eucharistie total bescheuert finden. Also das geht irgendwie nicht. Das ist irgendwie jedem Katholiken völlig klar. Aber die Eucharistie, das ist was so Heiliges, das ist was so Besonderes. Du kannst nicht Katholik sein und die Eucharistie nicht wertschätzen. Okay, und ich sage dir heute Abend, das Gleiche trifft auf die Bibel zu. Das Gleiche trifft auf das Wort Gottes zu. Du kannst nicht wirklich Christ sein. Du kannst nicht wirklich Katholik sein. Okay, stimmt nicht, du kannst Katholik und Christ sein, aber du kannst nicht in der Fülle von dem leben, was es eigentlich heißt, Christ zu sein, was es eigentlich heißt, katholisch zu sein, wenn du nicht eine lebendige, persönliche Herzensbeziehung zum Wort Gottes hast. Hört sich das ein bisschen komisch für dich an? Hey, das Zweite Vatikanische Konzil sagt, in der Constitution Dei Verbum, die Kirche hat das Wort Gottes stets verehrt, jetzt kommt's, wie den Herrenleib selbst. Nochmal. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die Kirche hat das Wort Gottes stets so verehrt wie den Herrenleib selbst. Wer ist der Herrenleib? Genau, die Eucharistie. Jetzt, Moment. Wie sehr verehren Katholiken die Eucharistie? Denk mal an eine Fronleichnamsprozession, denk an eucharistische Anbetung, denk an eine feierliche Eucharistiefeier mit dem Papst. Wie sehr verehren die Katholiken die heilige Eucharistie? Man könnte sagen, immens, das ist das Höchste, was sie haben. Das ist der Gipfel und Höhepunkt vom christlichen Leben, okay? Und jetzt sagt das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirche verehrt das Wort Gottes, die heilige Schrift, genauso wie den Herrenleib. Und das finde ich unglaublich. Ich glaube wirklich, dass wir Katholiken uns abgeschnitten haben von sehr viel Lebensquelle von Gott, weil wir das Wort Gottes absolut vernachlässigt haben. Weil wir das Wort Gottes absolut vernachlässigt haben. Wir kennen biblische Geschichten, weil wir sie im Kindergarten gelernt haben, weil wir manchmal zufällig eine Bibelstelle aufschlagen, wenn wir irgendwie Ratschlag brauchen. Aber unser Herz ist nicht gesättigt, ist nicht durchdrungen mit diesen heiligen Worten, mit diesen biblischen Konzepten. Und ich glaube, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir auf 20.000 innere Heilungsseminare fahren müssen und uns nach dem 20.000 ersten noch immer genauso depressiv fühlen wie nach dem dritten. Und wenn wir noch immer Sehnsucht haben, dass irgendein ganz besonders toller Mensch für uns betet und auf einmal unsere Probleme weg sind, wenn wir mit der Kraftquelle, die Gott uns in unserem Alltag zur Verfügung stellt, nämlich sein Wort, nicht connecten, wenn wir da nicht andocken, ja? Wenn wir da nicht die Kraft rausziehen. Okay? Ich will euch nur ein paar Beispiele, bevor wir konkret gleich ins Alte Testament reingehen, sagen, was das Wort Gottes über das Wort Gottes sagt. Also was in der Bibel drin steht, was eigentlich in der Bibel drin steht. Okay? Also was die Bibel sagt, was sie selber sagt. Wir lesen zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 14. Das Wort Gottes ist eine Waffe gegen den Feind. In Hebräer 4, 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Epheser 6, 17 sagt, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Psalm 18, Vers 31 heißt es, dein Wort ist ein Schild für mich. Also die Bibel sagt, das ist mal der erste Punkt, was die Bibel über die Bibel sagt, dass sie eine Waffe ist, dass sie eine Hilfe im Kampf ist. Wie viele Leute haben Angst vor allem Möglichen in ihrem Leben. Sie haben Angst, dass sie krank werden. Sie haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Sie haben Angst, dass sie keine Freunde mehr haben. Sie haben Angst, dass ihre Kinder nicht irgendwie gläubig und gut aufwachsen. Sie haben Angst, dass sie keinen Partner finden. Sie haben Angst, dass sie, wenn sie einen Partner haben, ihn wieder verlieren. Sie haben Angst, dass sie immer alles falsch machen. Sie haben Angst, dass in der Politik alles in den Bach runtergeht. Sie haben Angst, sie haben Angst, sie haben Angst. Viele Leute haben Angst vom Teufel. Sie haben Angst vor bösen Dämonen und vor negativen Einflüssen in der Gesellschaft. Es gibt ja so viele Satanisten und es gibt so viele Esoteriker. Leute, wenn wir lernen würden, mit dem Wort Gottes als unsere Waffe umzugehen, hätten wir weniger Angst. Die Sache ist nämlich, nicht die Dinge um uns rum sind eigentlich das große Problem. Das große Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, mit unseren Waffen umzugehen. Hey, du hast ein zweischneidiges Schwert in der Hand und du hast ein Schild. Und du hast eine Waffe gegen den Feind, wie es im 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 14 heißt, die stark genug ist, deinen Feind in die Flucht zu schlagen. Okay? Das Schwert des Geistes, heißt es in Epheser 6, 17, ist das Wort Gottes. Wenn du unbewaffnet in den Kampf gehst, dann ist es keine Wunder, dass du Angst hast. Dann hast du sogar mit Recht Angst. Aber du musst nicht unbewaffnet in den Kampf gehen, sondern erste wichtigste Aussage ist, mit dem Wort Gottes ausgerüstet zu sein. Im Wort Gottes dich auszukennen, ist eine Waffe, die dir hilft, deine Feinde zu besiegen. Also nicht Feinde, der böse Arbeitskollege, sondern die Feinde in deinem Kopf. Deine Depressionen, deine Gefühle von Sinnlosigkeit, deine Wutgefühle und Rachegefühle gegen andere Menschen. Deine Gefühle, die dich ständig dazu verleiten, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun willst, die eigentlich sündhaft sind. Auf dieser Ebene findet der eigentliche Kampf statt. Oder du hast Angst vor dem Teufel, du hast Angst vor was auch immer, hast irgendwelche Ängste. Das Wort Gottes ist deine Waffe dagegen. Und wenn du mit dem Wort Gottes ausgerüstet bist, kannst du gegen diese Ängste und gegen diese Feinde gefeit sein. Und wenn du es nicht bist, dann kannst du auf noch 1000 andere Seminare fahren und kannst du noch 1000 andere Wellnessbücher lesen und nochmal 2 Wochen Urlaub mehr machen und du wirst trotzdem aus dem Urlaub heimkommen, auch aus dem religiösen Urlaub und wirst mit den gleichen Problemen früher oder später wieder konfrontiert sein. Eine zweite Sache, die Bibel aussagt, ist, das Wort Gottes ist was bewirkt. Was Mächtiges. Jeremia 23, 29 sagt Gott selber, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ich finde es gigantisch. Gott sagt selber über sein Wort, dass es ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wie oft sind wir in unserem Leben Dingen gegenüber, die für uns wie Felsen sind? Dinge, wo wir nicht weiterkommen. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschlagen kann. Es ist wie ein Feuer, wie ein verzehrendes Feuer. Ich finde es gigantisch. Jesaja 55, 10. Da sagt Gott, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dahin zurückkehrt, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe. Also das Bild ist, die Metapher ist, du hast Regen und Schnee und die fallen vom Himmel runter und natürlich die verdunsten nicht einfach wieder, sondern die benetzen die Erde und bewirken, dass in der Erde was wächst. Das Wort Gottes sagt von sich selber, dass es was bewirkt. Jetzt sagst du, hey Moment, wie soll es was bewirken? Ich lese doch hier nur Buchstaben, zum Beispiel Isaak säte in diesem Land und erntete in diesem Jahr 100-fältig, lese ich hier in Genesis 26. Was bewirkt das? Ich weiß auch nicht. Aber Jesus sagt von sich selber, meine Worte sind Geist und Leben. Und Gott sagt in Jeremia 23, 29, mein Wort ist ein Feuer und ist ein Hammer. Das heißt, das Wort Gottes beinhaltet die Verheißung, dass es fähig ist, auf übernatürliche Weise in dir was zu verändern. Dass das Wort Gottes auf übernatürliche Weise was in dir verändert. Du willst verändert werden? Du willst verändert werden auf deiner Gefühlsebene, du willst verändert werden in deinen Einstellungen, du willst verändert werden bezüglich deiner Depressionen, deiner Krankheiten, deiner schlechten Situation und allen möglichen Sachen. Geh ins Wort, lass dich verändern, lass diesen Regen und Schnee in dich einsickern und Frucht bringen und dich verändern und nimm Gott beim Wort. Gott verheißt, dass seine Worte nicht leer zurückkehren. Das heißt, wenn du dieses Buch liest, ja, wenn du deine müde Hand aus der Hosentasche rausziehst, in ein Bücherregal greifst und mit letzter Kraft dieses angestaubte Buch rausziehst und deine müden Augen letztes Mal aufmachst und diese Worte liest, dann können die was in dir verändern. Wenn ein Ja in deinem Herzen ist, wenn eine Sehnsucht in deinem Herzen ist, dann kann Gott durch diese simple, durch diese banale Tatsache, dass du das Wort Gottes liest, verändern. Aber Leute, das geht nicht nur, wenn du den Wunsch hast, dass das Wort Gottes dich verändert, sondern es geht nur, wenn du real existierende Minuten deines Tages dafür hernimmst. Wenn du real existierende Stunden deiner Woche dafür freisetzt, dieses Buch aufzuschlagen und die Zeitung zuzuschlagen. Dann beginnt Veränderung in deinem Herzen. Okay? In Jakobus 1, 21, das ist die letzte Bibelstelle, die ich jetzt hier ins Rennen schmeißen will, da heißt es, nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt wurde und das die Macht hat, euch zu retten. Und es geht weiter. Hört das Wort nicht nur an, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort nur anhört, aber nicht danach handelt, ist wie einer, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und wieder weggeht und so weiter. Okay? Nochmal, Jakobus 1,21, nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt wurde und das die Macht hat, euch zu retten. Hier ist wieder eine tolle Metapher, die Jesus ja auch bringt, wo das Samenkorn ausgestreut wird, nämlich erstens, dass das Wort in euch eingepflanzt worden ist. Hey, Junge, das Wort ist in dich eingepflanzt worden, dadurch, dass du das Wort Gottes schon mal gehört hast, aber du bestimmst, ob es Frucht bringt oder nicht. Du bestimmst, ob es Raum hat, zu wachsen, dieses Wort, oder nicht. Das besagt dieses Gleichnis von Jesus. In Lukas 7 steht es zum Beispiel, glaube ich. Hier sagt Jakobus, nimm dir das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt wurde. Hey, es genügt nicht, dass du das Wort einmal gehört hast, dass du weißt, dass Jesus dich liebt und dass er für dich gestorben ist und dass du ein guter Mensch sein sollst. Das ist nicht der Punkt. Nimm es dir zu Herzen. Nicht nur in den Kopf, zu Herzen. Das heißt auf Deutsch gesagt, beschäftige dich mit der Bibel auf eine Art und Weise, dass es dein Herz berührt und verändert. Nimm dir das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden ist. Also, schaffe einen Raum, dadurch, dass du Zeit freisetzt, dass du Zeit für das Wort Gottes freisetzt, dass das Wort in dir wachsen kann, dass es Wurzeln schlagen kann. Und dann heißt es, und dass die Macht hat, euch zu retten. Jakobus 1,21, unterstreicht es mal in deiner Bibel oder kringel es ein, dass die Macht hat. Das Wort Gottes hat Macht, dich zu retten. Das Wort Gottes hat Macht, in dir was freizusetzen, in dir was zu verändern. Nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt wurde und das die Macht hat, euch zu retten. Genau das wollen wir jetzt in den nächsten 4 Lehren tun. Okay? Ich will dir sagen, es ist dein Erbe, Gott zu spüren. Gott verheißt in seinem Wort eindeutig, dass er dein Inneres verwandeln kann. Er verheißt dir, dass das Wort Gottes dich retten kann. Und ich will noch weitergehen und sagen, hey, es ist dein Erbe. Es ist nicht nur dein Erbe, irgendwie an einen abstrakten Gott zu glauben und festzuhalten nach dem Motto, oh, ich spüre Gott nie und mein ganzes Leben geht schlecht, aber ich opfer alles auf und glaube trotzdem, dass Gott irgendwie da ist, auch wenn ich nie was spüre. Nein, du hast das Erbe von Gott, ihn zu spüren. Du wirst ihn nicht immer spüren, es wird dir nicht immer nur gut gehen. Aber Gott verheißt dir in seinem Wort, dass du ihm begegnen kannst in seinem Wort. Er verheißt dir, dass er dein Inneres verändern kann, dass er deine Gedankenwelt verändern kann, dass er deine Gefühlswelt verändern kann. Du musst nicht im Leben hier in der Halbwüste leben und immer nur mit Ach und Krach gerade noch gläubig sein. Ich glaube, du kannst ein Herz haben, das fließt wie ein Strom. Ein Strom von lebendigem Wasser. Jesus verheißt dir das. Ich bin fest davon überzeugt. Okay, lass uns konkret werden. Viele fangen nie damit an, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu studieren, weil sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Die Bibel ist so ein dickes Buch. Wenn ich aufschlage, hier Seite 1 bis ganz hinten, 1470 Seiten, meine Zeit, wie soll ich da anfangen? Außerdem ist alles so ein komisches Deutsch. Das hört sich alles an wie Chinesisch. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Deswegen lese ich die Bibel überhaupt nie. Ich glaube, dass 99% aller Katholiken die Bibel nie lesen. Alle Leute haben eine Bibel zu Hause stehen und jedes normale Buch, abgesehen vom Telefonbuch, ist dafür gemacht, dass man es liest. Also wenn ich irgendeinen Roman kaufe, ich schlage den nicht ab und an mal auf, um Richtungsweisung für mein Leben zu bekommen, sondern ich nehme die Seite 1, fange an und lese bis hinten durch. So geht man mit einem Buch um. Erstaunlicherweise gehen die wenigsten Leute mit einer Bibel so um. Und ich glaube, der Grund ist nicht, dass es alle böse und schlechte Menschen sind, sondern viele wissen einfach nicht, wie sie rangehen sollen an dieses Wort Gottes. Deswegen will ich heute anfangen, euch einen Überblick über die Bibel zu geben. Also ein bisschen so ein Einstieg, dass ihr mal insgesamt wisst, wie ihr überhaupt rangehen könnt und worum es in dem ganzen dicken Buch überhaupt geht. Das ist nur ein möglicher Überblick, aber einer, der es erstmal tut. Das nächste Mal sage ich euch dann ein bisschen mehr, wie ihr mit der Bibel beten könnt. Das übernächste Mal und das letzte Mal geht es dann ein bisschen konkret, wie ihr einen persönlichen Zeitplan anfangen könnt, wie ihr die Bibel studiert. Gut, willkommen zurück zur Einführung in die Bibel. Ich habe am Anfang ein bisschen erzählt, dass das Wort Gottes über sich selber sagt, dass es was ist, was Macht hat, uns zu verändern. Macht hat, uns innerlich zu heilen und ja, wiederherzustellen. Und ich glaube wirklich, dass es unser Erbe ist, dass wir durch das Wort Gottes Jesus wirklich begegnen können. Ich glaube, wir müssen nicht geistlich gelangweilt und müde und ausgebrannt rumrennen. Ich glaube, dass das Wort Gottes oder dass der Herr uns durch sein Wort Gottes immer wieder erneuern und erfrischen möchte. Okay, viele Leute fangen nie an, die Bibel zu lesen, weil sie keinen wirklichen Überblick über das ganze Ding haben. Und ich will die Bibel einfach mal in 4 Teile unterteilen. 2 Teile im Alten Testament, 2 Teile im Neuen. Und dieses Konzept ist so simpel, dass sogar ich es verstanden habe. Und ich werde es euch mal kurz sagen. Erstmal, ich muss dazu sagen, das ist nur eine Möglichkeit, die Bibel zu unterteilen. Ich bin nicht der absolute Bibelchecker, da gibt es auch ganz andere Leute. Und es ist nur eine Methode, daran zu gehen. Aber ich habe die Bibel mal jetzt für mich selber so unter 2 Hauptthemen unterteilt. Und jedes von den beiden Hauptthemen kommt einmal im Alten und einmal im Neuen Testament dran. Ich glaube, das erste Hauptthema ist, dass Gott ein heiliges Volk sucht. Dass Gott sich ein heiliges Volk erwählen möchte. Und der zweite Teil ist, dass Gott seine Gefühle offenbaren möchte. Also wie gesagt, es sind nur 2 mögliche Unterteilungskriterien, aber ich mache die jetzt einfach mal so. Und ich behaupte, dass im Alten Testament in den geschichtlichen Büchern schwerpunktmäßig um das Thema ein heiliges Volk geht und dass es in den sogenannten Schriftwerken, also Psalmen, Hiob und so weiter, Hohelied und in den Propheten im Alten Testament hauptsächlich um die Gefühle Gottes geht. Und ich behaupte, dass im Neuen Testament die Evangelien, die Apostelgeschichte und die Offenbarung hauptsächlich um das Thema ein heiliges Volk geht und dass die Briefe hauptsächlich über das Thema der Gefühle Gottes gehen. Wie gesagt, nur eine mögliche Einteilung. Also, nochmal, es gibt 2 Themen, heiliges Volk und Gefühle Gottes. Und im Alten Testament einmal heiliges Volk, einmal Gefühle Gottes. Und im Neuen Testament einmal heiliges Volk, einmal Gefühle Gottes. Und ich werde heute über Punkt 1.1 sprechen, nämlich heiliges Volk im Alten Testament. Über welche Bücher geht's? Es geht über die sogenannten 5 Bücher Mose. Das sind die ersten. Mose 1 bis 5 heißt es im protestantischen Bereich. Im katholischen Bereich sagt man Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Das sind also die ganzen Geschichten, die der Tradition nach von Mose aufgeschrieben worden sind. Und dann geht's weiter mit den ganzen anderen geschichtlichen Büchern, nämlich Josua, Richter, Ruth, 1. 2. Samuel, 1. 2. Könige, 1. 2. Chroniken, dann Esra, Nehemia und so weiter und am Schluss noch die Makkabäer-Bücher. Das sind jetzt alles die Dinge, über die ich heute sprechen will. Geschichtlich umfasst das Ganze eine Zeit von, keine Ahnung, etwa 2000 vor Christus bis etwa 200 vor Christus. Also die Überschrift ist eigentlich die Geschichte von Israel, von den Anfängen bis kurz vor dem Kommen Jesu. Und zwar das Ganze aus einer geschichtlichen Perspektive, okay? Also zum Beispiel das 2. Buch Könige, da gibt es viele Propheten, die schreiben etwa zur gleichen Zeit wie 1. oder 2. Könige, zum Beispiel Jesaja. Aber die geschichtlichen Bücher, die werfen halt eher eine geschichtliche Perspektive und die Propheten bringen eher so eine geistliche Deutung. Also ich spreche heute über die geschichtlichen Bücher und ich behaupte, dass das Thema ein heiliges Volk sein, das zentrale Thema oder ein zentrales Thema dieser Bücher ist. Um einen Einstieg zu bekommen, ich will euch einen kurzen, ich habe gesagt, dass auch einen kurzen Überblick über die ganze Bibel geben. Ich habe vorher gesagt, dass im Neuen Testament die Evangelien, die Apostelgeschichte und die Offenbarung über das Thema ein heiliges Volk gehen. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und ich glaube, dass eigentlich die Bibel, wenn du das erste Kapitel von der Bibel und das letzte Kapitel von der Bibel nimmst, oder das erste Buch von der Bibel und das letzte Buch von der Bibel, dass das eigentlich sowas wie eine durchgehende Erzählung ist. Und dass dazwischen eigentlich nur eine Verbindung von Punkt A zu Punkt B ist. Also, was ist der Anfang von der ganzen Geschichte? Der Anfang von der ganzen Geschichte ist, dass Gott die Menschen erschafft und dass Gott und Mensch in Harmonie leben. Die haben Gemeinschaft und denen geht's richtig gut. Was ist das Ende des Liedes? Offenbarung, letztes Kapitel. Dass Mensch und Gott zusammen in Harmonie leben und den beiden geht's richtig gut. Und was ist dazwischen? die Geschichte, wie nach dem Zerbrechen des Urzustandes durch den Sündenfall, durch das Kreuz Jesu und durch den ganzen Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, die Wiederherstellung von diesem Urzustand oder eigentlich noch eine Perfektionierung dieses Urzustandes im neuen Jerusalem wahr geworden ist. Also Genesis Kapitel 1 und Offenbarung Kapitel 22 gehören zusammen. Das ist so die Klammer um die ganze Bibel rum. Die Klammer ist eigentlich das, Gott hat ein heiliges Volk, in dessen Mitte er wohnt. Und jetzt diese geschichtlichen Bücher, über die ich jetzt sprechen will, haben immer wieder dieses Thema, dass Gott ein heiliges Volk sucht. Ihr wisst ja, am Anfang gab es da dieses Problem im Sündenfall. Und seit dem Sündenfall hatte Gott immer wieder die Sehnsucht, sich eine Gruppe von Menschen, ein Volk zu erwählen, mit dem er diesen Weg gehen konnte, der im Garten Eden aufgehört hatte. Nämlich dieser Weg der Gemeinschaft. Gott sehnt sich danach, ein Volk zu haben. Gott sehnt sich danach, Menschen zu haben, mit denen er sein Glück teilt. Okay? In Genesis 12 bis Genesis 25, diese Kapitel, diese 13 Kapitel, 14 Kapitel, gehen über Abraham. Also, das ist eigentlich der Beginn der sogenannten Heilsgeschichte, dass Gott sich Abraham erwählt und zu ihm sagt, Abraham, ich will, dass du und die Leute, die aus dir hervorgehen, kommen mein Volk werden und dass ihr ein Segen seid. Die Geschichte geht weiter, das Volk Israel kommt nach Ägypten, Gott führt das Volk Israels Ägypten raus und hier wird es wirklich heiß. Gott erscheint, also das ist jetzt in Exodus, ja, Buch Exodus, zweites Buch der Bibel, Gott erscheint dem Mose und die beiden unterhalten sich auf dem Berg Sinai und Gott sagt, ich will, dass Israel ein Volk ist, das meinen Namen kennt. Gott offenbart den Israeliten seinen Namen und Gott sagt, hey, ich bin ein heiliger Gott und ich will, dass ihr ein heiliges Volk für mich seid und deswegen gebe ich euch ein Gesetz, wie ihr heilig leben könnt. Und am Anfang hat Gott die Sehnsucht, dass er in der Mitte, inmitten seines Volkes wohnen kann. Also Gott hat eine Vision von einem Volk, das auf seinen Wegen geht, das seine Gesetze befolgt. Warum? Weil diese Gesetze das Glück und das Heil für das Volk beinhalten. Und dass Gott in der Mitte dieses Volkes wohnen kann. Aber was passiert? Mose kommt von Berg runter nach der Verkündigung des Gesetzes. Und was hat das Volk gemacht? Das Volk Gottes, das Volk der Israeliten, hat sich ein goldenes Kalb gemacht und schert sich nicht mehr um Gott. Okay? Und was hier passiert ist, dass Gott auf einmal sagt, das Volk ist, das Volk Gottes tut also praktisch bei der ersten Gelegenheit, die sich ergibt, nämlich direkt, wenn Mose von dem vom heiligen Berg Sinai runterkommt und er hat gerade mit Gott gesprochen, da sind die Israeliten schon dabei, ein goldenes Kalb anzubeten. Und Gott erkennt, es gibt diesen immensen Schmerz in Gottes Herz, dass es erkennt, das Volk Israel wird nicht heilig leben. Und ihr müsst vorstellen, wie krass das ist. Gott ist ein heiliger Gott. Gott hat nicht einfach Bock, irgendwie Menschen nicht in seine Nähe kommen zu lassen, weil er intolerant ist, sondern Gott ist heilig. Verstehst du, was heilig ist? In Gott ist kein Makel, in Gott ist keine Ungerechtigkeit, in Gott ist keine Finsternis. Und das Volk Gottes verpasst die Chance, so zu leben, dass Gott in seiner Mitte wohnen kann. Und als Gott sieht, dass das Volk Israel das goldene Kalb anbetet, dann heißt es in Exodus 33, Vers 5, da sprach der Herr zu Mose, sagt den Israeliten, ihr seid ein störrisches Volk. Wenn ich auch nur einen einzigen Augenblick mit dir zöge, müsste ich dir ein Ende machen. Wie krass, wie krass. Gott sagt, hey, ich bin so heilig und ihr seid so störrisch, also so unwillig, meine Gebote zu befolgen, ich kann nicht in eurer Mitte wohnen. Das heißt, dieser Plan, den Gott hatte seit Abraham, ist eigentlich zerbrochen. Gott wollte direkt in der Mitte seines Volkes wohnen. Was stattdessen passiert ist, dass Mose das Offenbarungszelt, also den Ort, wo Gott wohnt, außerhalb des Lagers aufschlägt. Außerhalb des Lagers. Weil es ist ein Schmerz in Gottes Herzen. Er weiß, wenn er inmitten des Lagers wohnen würde, dann müsste er dem Volk ein Ende bereiten. Und wie gesagt, es ist nicht, weil Gott intolerant ist, sondern Gottes Heiligkeit, Gottes Vollkommenheit, Gottes Perfektheit ist so unendlich erhaben, dass kein Weg von unserer menschlichen Mittelmäßigkeit zu dieser Größe hinführt. Das ist wie zu sagen, wie vertragt sich ein Glas Wasser mit der Sonne? Wie vertragt sich ein Glas Wasser mit dem Feuerball, der zigtausendmal größer ist als die Erde? Gott ist Herrlichkeit. Gottes Gewalt ist so viel größer als wir, dass wir es in seiner Gegenwart nicht aushalten können. Und es gibt eigentlich, bis zum Alten Testament bleibt diese Frage offen, diese Frage, wie ist es möglich, dass Gott unter seinem Volk wohnen kann? Diese Sehnsucht von Gott nach einem heiligen Volk, in dessen Mitte er wohnen kann, bleibt unerfüllt. Und das ganze Alte Testament durch geht es weiter um dieses Thema. Im Buch Josua, im Buch Richter, im Buch Samuel, im Buch der Könige geht es immer wieder darum, Gott sehnt sich danach, in seinem Tempel in Jerusalem zu wohnen. Er sehnt sich danach, ein heiliges Volk zu haben. Er sehnt sich danach, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Und die Völker, das Volk Israel und seine Könige fallen immer wieder ab von ihm. Und die Frage bleibt bis zum Schluss offen. Wie ist es möglich, dass Gott unter seinem Volk wohnen kann? Und wenn du irgendwo im Alten Testament liest und du dich nicht mehr auskennst, dann denk immer wieder an diesen Gedanken zurück. Das Ziel von Gott ist, dass er inmitten seines Volkes wohnen will. Jetzt sagst du, hey, im Alten Testament, da erschlagen die Leute sich doch ständig. Ständig gibt es Kriege oder Gott schickt irgendwelche Plagen. Wie ist das zu verstehen? Schau mal, wenn man kleiner, wie ist es zu verstehen, dass Gott im Alten Testament oft so grausam ist? Wenn mein kleiner Sohn Samuel auf eine 400 Grad heiße Herdplatte fasst, hat er ganz große Schmerzen. Okay, wenn wir einen Herd angeschaltet haben und er langt dahin, da verbrennt er sich schrecklich die Finger. Deswegen erziehe ich ihn als Vater dazu, seine Hände nicht auf die Herdplatte zu legen, egal ob sie an ist oder aus. Und ich sag's ihm einmal, ich sag's ihm auch zweimal, ich sag's ihm dreimal. Und wenn es beim vierten Mal noch immer nicht macht, werde ich richtig laut. Sag, Samuel, du darfst es nicht anfassen. Du verbrennst dir ganz schlimm die Finger. Und wenn es dann auch nicht macht, gebe ich ihm einen Klaps auf die Finger. Oder ich ziehe ihn weg. Oder ich bestrafe ihn irgendwie. Sag, so, jetzt musst du dich, keine Ahnung, jetzt kriegst du nicht die Banane, die du wolltest, weil du das gemacht hast. Kannst du sagen, hey, das ist ja unfair. Warum bestrafst du dein Kind? Das ist ja total gemein. Ich bestrafe meinen Sohn, weil ich ein größeres Übel verhindern will. Wenn Samuel jetzt keine Banane bekommt, ist es zwar ein bisschen schmerzhaft, aber ich weiß, dass es viel schmerzhafter für ihn ist, wenn er seine Hand auf eine 400 Grad heiße Herdplatte legt. Okay? Richtige und gute Erziehung beinhaltet auch Strafen, aber nur, um ein größeres Übel zu verhindern. Und in dem Kontext musst du auch das Alte Testament lesen. Wenn Gott eine Strafe über sein Volk schickt, also zum Beispiel ein klassischer Fall, Israel sündigt und heißt es, dann gab Gott Israel in die Hand seiner Feinde. Also Israel kann in einem Krieg nicht richtig gut bestehen gegen seine Feinde. Okay, das ist eine Strafe, die Gott über sein Volk verhängt, um sie vor Schlimmerem zu bewahren. Jetzt sagst du, hey, das ist ja ganz schön krass, wenn Gott da irgendwie, wenn da Menschen sterben müssen und Krieg und so, was ist denn das für eine Strafe? Im Vergleich zu dem, was für Gott auf dem Spiel steht, ist es eine geringe Strafe. Für meinen Sohn Samuel ist es auch schrecklich, wenn ich ihm die Banane wegnehme. Aber ich sage ihm, Junge Samuel, es ist viel schlimmer, wenn du dir die Finger verbrennst. Und Gott weiß, wie wichtig der Plan ist, dass er ein heiliges Volk bekommt. Wie entscheidend wichtig das ist, dass das Volk Israel überlebt. Dass er bereit ist dafür, selbst Kriege und selbst Katastrophen zu riskieren, um das zu erreichen. Weil was ist das Ziel von diesem heiligen Volk? Das Ziel davon ist, dass aus diesem Volk Israel eines Tages Jesus hervorkommt. Dass Jesus hervorkommt und die ganze Welt erretten wird. Und Gott hat so einen Eifer, hat so eine Sehnsucht, dass das erfüllt wird, dass er ein heiliges Volk hat. Ein heiliges Volk, zu dem alle gehören können, die das wollen. Dass er lieber bereit ist, Kriege, Katastrophen und alles Mögliche zu riskieren und Strafen zu verhängen. Nur, dass er dieses größtmögliche Heil auf die Erde ausgießen kann. Alles, was Gott an Strafen verhängt, steht in keiner Relation, steht in keinem Verhältnis zu dieser unglaublichen Herrlichkeit, die er dadurch eigentlich hervorbringen will. Das ist der Grund, warum es Gott dermaßen darauf ausgesehen hat, dass sein Volk heilig lebt. Weil er weiß, wenn das Volk nicht heilig lebt, geht es zugrunde, wird es unmenschlich leben. Wenn du dich fragst, warum gibt es im Alten Testament so viele Gesetze? Ja, wenn du liest Levitikus und Numeri, dass die irgendwie, wie das ist mit Sklaven und warum man nicht mit einer Frau ins Bett gehen darf, wenn sie ihre Tage hat und kein Schweinefleisch essen. Das alles sind Gesetze, die Gott seinem Volk gibt, um sein Volk zu erziehen, dass es lernt, dass es ein heiliges Volk ist. Heilig kommt im Hebräischen von einem Wortstamm Kadosh. Kadosh, das heißt aussondern. Also es ist ein Volk, das ausgesondert ist aus allen Völkern, das sich unterscheidet von allen anderen Völkern. Und Gott gibt diese Gesetze, dass das Volk Israel lernt, bis ins Essen rein, bis in Geschlechtsverkehr rein, bis in Kleidungsstücke rein. Wir sind ein heiliges Volk. Wir können nicht einfach so leben, als wären wir irgendwas. Wir sind das Volk Gottes. Und das muss Israel lernen. Das ist entscheidend wichtig, weil Gott die Sehnsucht hat, inmitten eines Volkes zu leben. Das ist der erste Grund, warum es das Gesetz gibt. Der zweite Grund, warum es das Gesetz gibt, war auch, das ist jetzt schon Ausblick aufs Neue Testament, dass wir Menschen oder dass das Volk Israel erkennt, dass es aus eigener Kraft nicht fähig ist, ein heiliges Volk zu sein. Die Gesetze sind so gemacht, dass man früher oder später erkennt, ich kann es bis zum gewissen Punkt schaffen, aber eigentlich muss Gott mich selber zum heiligen Menschen, zum heiligen Volk machen. Das war auch so eine Pädagogik Gottes. Er hat ein Gesetz gegeben, das solcher Art ist, dass Menschen erkennen, wo die Probleme sind, dass sie dann nach einer Lösung rufen. Und diese Lösung kam und die war in Jesus. Und die ist in Jesus. Und in Jesus erfüllt sich diese Vision eines heiligen Volkes. Das war Teil 1 vom Alten Testament, heiliges Volk. Nächstes Mal Teil 2, Altes Testament, die Psalmen, Hohelied und Propheten. Und da geht es um die Gefühle Gottes. Bis dann, macht es gut. Ciao.
Und hier, wie versprochen, einige Informationen zu der Sendung, die wir eben hörten. Referent war Johannes Hartl von der JCE, der Jugend der charismatischen Erneuerung. Wenn ihr mehr über die Jugend der charismatischen Erneuerung wissen möchtet, dann könnt ihr gerne auf die Homepage von denen gehen, und zwar unter www.jce-online.de. Ich wiederhole die Homepage www.jce-online.de. Alle weiteren Informationen zu Radio Horeb, zu der Sendung Treffpunkt immer am Sonntagabend, erfahrt ihr natürlich bei Radio Horeb auf der Homepage www.horeb.org und dann auf Jugend klicken. Dort werden wir auch die nächsten Sendetermine dieser Serie bekannt geben. Wer diese Sendung als CD bestellen möchte, kann dies jetzt schon tun unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 kann man die Sendung als CD bestellen. Ich wiederhole, 0700 75 25 75 20. Man kann natürlich auch warten bis am Ende dieser Staffel, wenn dann alle Serien, alle Vorträge über die Bibel von Johannes Hartl gehalten sind, und dann könnt ihr sozusagen die ganzen CDs als Serie bestellen. Aber wer das jetzt schon möchte, die erste CD, kann das natürlich sofort tun. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein hier bei Radio Horeb in der Sendung Treffpunkt für junge Menschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Wieler.